Das Banking der Zukunft beschäftigt uns in unserem Podcast Next Level Banking. Und schon bei der Konzeption dieser Reihe Ende letzten Jahres ging es uns darum, das manchmal sehr abstrakte Schlagwort digitale Transformation mit Leben zu füllen. Dazu wollten wir von Anfang an wegweisende Akteure ins Gespräch bitten. Akteure, die Zukunft Wirklichkeit werden lassen. Außer Frage stand für uns, dass dafür kein Weg an Professor Philipp Sandner vorbeiführte. Er sollte unser allererster Gast im Podcast sein. Das Gespräch mit Daniel Kapfer und ihm haben wir am 20. Dezember 2023 geführt, die Ausstrahlung für Ende Januar 2024 geplant. Nur wenige Wochen nach der Aufnahme ist Philipp Sandner völlig überraschend und viel zu früh gestorben. Die Episode von Next Level Banking haben wir daher nicht veröffentlicht. Und es ist nicht leicht zu beantworten, ob es sich gehört, dies nachzuholen. Wir haben uns dazu entschlossen. Nach Rücksprache mit seinen Angehörigen und mit ihrem explizitem Einverständnis holen wir die Veröffentlichung im Gedenken an Philipp Sandner jetzt nach. Formal war der Ökonom Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. In der öffentlichen Wahrnehmung war er der Blockchain-Papst, voller Ehrfurcht, vor allem aber voller Respekt. Philipp Sandner hatte das disruptive Potenzial der Blockchain-Technologie früher erkannt als viele andere und er hatte Blockchain immer weiter und vorausgedacht. Nicht allein als Grundlage für den Bitcoin, sondern vor allem als Basis für eine Token-Ökonomie. Er wurde nie müde, über Projekte zu diskutieren, Perspektiven auszuloten, in Vorträgen und Publikationen, in Seminaren und in WhatsApp-Gruppen oder auch in Podcasts. Als Vordenker, als Berater, als Sparringspartner. Um die Entwicklung am Kapitalmarkt zu beleuchten, hatte sich Philipp Sandner 2023 mit der DEKA zusammengetan. Ziel der Zusammenarbeit war der Digital Asset Monitor, der erstmals Ende des letzten Jahres veröffentlicht wurde. Dieser Digital Asset Monitor sollte auch Gegenstand der ersten Episode unseres Podcasts sein. Einmal mehr bewies Philipp Sandner in dem Gespräch seine Expertise und seinen Weitblick. Mit Fokus auf die Anwendung weitete er die Perspektive über die Technologie hinaus. In einem seiner letzten, für die Öffentlichkeit geplanten Auftritte wird Philipp Sandners oberstes Anliegen noch einmal spürbar. Krypto, Blockchain und digitale Technologien sollten wir als Jahrhundertchance begreifen. Mit Sachkompetenz und Verständnis sollte die Skepsis gegenüber den Entwicklungen in Offenheit verwandelt werden. Diesem Vermächtnis fühlt sich der Podcast Next Level Banking verbunden. Hören Sie jetzt das Gespräch, das Daniel Kapfer und Professor Philipp Sandner miteinander führten.
Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets.
Die große Änderung ist ja, bisher haben wir immer nur den Kanal zum Kunden digitalisiert, jetzt digitalisieren wir das eigentliche Produkt und da liegt natürlich ein großer Schritt.
Daniel Kapfer im Gespräch mit Philipp Sandner.
Um das jetzt einfach mal konkret zu machen, ich glaube, dass zunehmend mehr Wertpapiere digital begeben werden. Das hat man dieses Jahr schon gesehen. Das müsste dann nächstes Jahr noch deutlich stärker sein.
Ihr Moderator ist Markus Schult.
Heute die erste Folge und herzlich willkommen Daniel Kapfer, herzlich willkommen Professor Philipp Sandner. Es geht um den Kapitalmarkt, es geht um die Digitalisierung des Wertpapiergeschäfts. Diese Entwicklung nimmt der sogenannte Digital Asset Monitor unter die Lupe. Für 2023 sehen wir da ein starkes Wachstum digitaler Assets im ersten Quartal des Jahres und in der Folge eine Stabilisierung auf hohem Niveau. Meine Einstiegsfrage daher, wie ist diese Marktentwicklung zu beurteilen?
Ja, ich glaube, die digitalen Assets sind erwachsen geworden. Das ist so die treffendste Bezeichnung aus meiner Sicht. Wir kommen in eine Situation, in der der Nutzen immer klarer wird, in den verschiedenen Akteure, kommen wir sicher gleich nochmal drauf, Investor, Emittent, auch sehen, was der Nutzen eben entsprechend ist. Und von daher gehen wir davon aus, dass die Entwicklung sich fortsetzen wird und dass wir auch durchaus eine exponentielle Entwicklung sehen können in den nächsten Jahren.
Professor Sandner, Sie beobachten das ja auch schon länger. Wie schätzen Sie die Marktentwicklung ein?
Also digitale Assets ist ein sehr, sehr, sehr großer Begriff. Wahrscheinlich ist die wichtigste Klasse darin die Digital Securities, würde man auf Englisch sagen, also auf Deutsch digitale Wertpapiere. Wenn man es weiter auffächert, ist es die Anleihe, die Schuldverschreibung, dann perspektivisch die Aktie, der Fonds. Alles, was der Kapitalmarkt zu bieten hat in einer digitalen Form. Was heißt das? Das heißt, man löst diese Assets praktisch gesehen von der papierhaften Urkunde, die es hier und da teilweise noch gibt. Der gesamte Prozess wird voll digital. Man ändert die Registerführung in eine voll digitale elektronische Variante. Es ist dann so, dass dadurch die Finanzinfrastruktur ausgewechselt werden muss. Da spielen dann Blockchain-Systeme eine große Rolle. Und deswegen geht's vielleicht auch langsamer vonstatten, als man sich wünschen würde, weil eben wirklich tief in den Systemen der Banken und des Kapitalmarkts Systeme verändert werden müssen im laufenden Betrieb. Ja, und dadurch wird letztendlich die Infrastruktur ausgewechselt, auf der diese Wertpapiere abgebildet werden. Das ist für mich eigentlich der Kern, also die vorher genannten Assets. Das sind so die Klasse der digitalen Wertpapiere, die dann auf einer neuen Infrastruktur laufen. Blockchain-Basis und ähnliches. Wir tauchen ja später noch in andere Arten von digitalen Assets ein, also Krypto-Assets und ähnliches.
Herr Kaffer, das klingt jetzt so ein bisschen wie Operation am offenen Herzen. Das müsste doch einem Chief Operating Officer jetzt so ein bisschen auch den Blutdruck in die Höhe treiben.
Ja, aber positiv in die Höhe treiben natürlich. Man kann sich ja eher verstehen als Hauptsache nichts ändert sich und die Operations sind stabil. Aber ich in der Rolle vertrete ich auch das Thema Innovation. Und in der Tat, wie Professor Sandner gesagt hat, die große Änderung ist ja, bisher haben wir immer nur den Kanal zum Kunden digitalisiert. Jetzt digitalisieren wir das eigentliche Produkt. Und da liegt natürlich ein großer Schritt. Aber so am offenen Herzen ist es nicht, weil natürlich die Realität und wir dann sagen, wir müssen schon die Nutzenpotenziale finden. Und wenn es eine bestehende Assetklasse ist, in der es hocheffiziente Infrastrukturen gibt, die vielleicht auch noch mit vielen Investitionen aufgebaut wurden, dann wird ja jetzt keiner sagen, von heute auf morgen, die reiße ich jetzt mal ein und baue eine Blockchain-basierte Infrastruktur. Das ist sicherlich auch einer der Gründe für die Dauer der Entwicklung und für die Fälle, die wir sehen. Wir sehen eben Fälle, wo die heutige Infrastruktur nicht effizient ist, Übertragung von bestimmten Wertpapieren, die noch sehr an der Urkunde hängen, bei denen man noch dann eben entsprechend diese Urkunde austauscht, also Schuldscheindarlehen und ähnliches. Da fängt man an, weil man sagt, da ist auch heute schon der Prozess verbesserungsfähig.
Wohin soll die Reise bei der DK gehen in dieser Richtung?
Ja, also das ist eigentlich ganz simpel. Sie haben es gesagt am Anfang, das Wertpapierhaus muss alle Wertpapierarten abbilden. Professor Sand hat schon gesagt, wir haben alle Assetklassen, die wir heute kennen, die Anleihe, die Aktie, den Fonds. All diese drei Komponenten müssen wir digital abbilden können. Dazu geht es einmal um das Thema Infrastruktur. Also kann ich ein digitales Wertpapier emittieren? Es geht um die Frage, Registerführung ist bei Ihnen auch gefallen, das Stichwort. Es geht um die Frage, kann ich ein digitales Asset verwahren? Und es geht auch unter Umständen um die Frage, wo verwahrt denn der Kunde das im Sinne Wallet? Also insofern erstmal das ganze Thema Infrastruktur bereitzustellen, dass wenn ein Kunde zu mir kommt und sage, ich möchte gerne mit dir ein digitales Asset handeln, verwahren, was auch immer sein Wunsch ist, dann kann ich das abbilden. Auf der anderen Seite steht natürlich die Frage, was machen wir selber an digitalen Produkten? Da ist zum einen natürlich mal sowas wie die digitale Sparkassenbrief, das ist ein Beispiel für das, was ich vorhin sagte, wird das Asset dadurch liquider? Und zum Dritten natürlich mit zwei die Frage, wenn all diese Vorteile stimmen, wie können wir Marktteilnehmer denn effizient digitale Wertpapiere austauschen? Und dazu brauchst du eine gemeinsame Infrastruktur.
Ich kann mir vorstellen, dass der Kunde im Moment erst einmal noch einen Schritt davor ist und fragt, worin besteht der Nutzen? Ich meine, wir reden über einen Kapitalmarkt. Kapitalmarkt ist eine Veranstaltung, die sich über Jahrhunderte als sehr, sehr kreativ erwiesen hat. Das ist etwas, wo man sehr, sehr viel Fantasie hat, aber nicht zwingend im ersten Moment schon den Nutzen sieht. Woran spürt der Kunde, dass er einen Nutzen von dem digitalen Asset hat?
Ja, ich glaube, das muss man stark entmystifizieren, weil der Kunde will morgen noch das Gleiche wie gestern. Er möchte möglichst viel Rendite bei möglichst wenig Risiko. Und von da ist ihm eigentlich die, ich nenne es mal so technisch, Verpackungsform des Assets wahrscheinlich ziemlich egal. Natürlich haben wir alle Fantasien, dass er das schneller in seinem Depot sieht, dass das vielleicht mal kostengünstiger ist. Da liegen dann die Vorteile für den Kunden. Aber im Moment gehen wir eigentlich davon aus, dass die Vorteile erstmal beim Emittenten liegen. und der Emittent dann zunehmend sagt, wenn ich eine digitale Emission vornehme, Professor Sander hat es gesagt, dann habe ich keine Urkunde mehr, andere Schritte, die da dran hängen. Und deswegen der Emittent vielleicht sagt, ich möchte aber gerne primär digital emittieren. Dadurch der Kunde, wenn er denn eine attraktive Risikoertragschance sucht, dann eben auch implizit in ein digitales Wertpapier emittiert. Aber ich würde mal sagen, in 5 bis 10 Jahren sollte ihm das eigentlich ziemlich egal sein. Hauptsache, das Investment erfüllt seine Anlagezwecke.
Wenn man sich das anguckt, digitale Assets und wie sie in der breiten Kundschaft vielleicht gesehen werden, ich glaube, die bekannteste Ausprägung sind immer noch Kryptowährungen, so wie sie genannt werden. Wozu gibt es die überhaupt? Sind die bei Ihnen mit auf dem Radar und sind das überhaupt Währungen? Herr Kapfer guckt jetzt rüber.
Ich gucke einmal auf Herrn Professor Sander und dann kann ich, glaube ich, gut ergänzen. Ja,
ja, also da bin ich natürlich wahrscheinlich eine Nummer progressiver als viele Mitarbeiter in der einen oder anderen Bank. Also ich persönlich würde bei den Kryptowährungen zunächst mal den Bitcoin abgrenzen. Er ist wirklich aus meiner Sicht ein großes, auch sehr beeindruckendes Projekt, was so ein bisschen abseits der normalen Kryptowährungen steht. Beim Bitcoin steht so ein bisschen der langfristige potenzielle Wertspeicher im Vordergrund. Man spricht ja oftmals auch von einer Variante von digitalem Gold, was da entsteht. Warum ist das so? Aufgrund der Beschränktheit auf 21 Millionen Tokens. Das finde ich persönlich sehr beeindruckend. Dann gibt es die ganze Gruppe der Kryptowährungen in aller Couleur. Da gibt es den Stablecoin, der eigentlich aus meiner Sicht nicht den Namen Kryptowährung tragen sollte, sondern das wird gemäß der neuen Regulierung, die kommt 2025, schlicht und ergreifend der Euro sein oder der Dollar, aber eben auf Blockchain-Basis, also so eine Art Variante dann des digitalen Euros hat, ist technisch dann auf einer Blockchain abgebildet, aber ansonsten ist es der Euro in Form von Stablecoins, finde ich sehr spannend, diese Projekte. Dann gibt's die Klasse der Smart Contract Plattformen, da ist zum Beispiel Ethereum drin und viele andere auch. Das wird insofern relevant sein, weil diverse digitale Wertpapiere, wie wir sie vorher besprochen haben, in Zukunft auf diesen Plattformen technisch abgebildet werden, also Smart Contract Plattformen. Ethereum ist da die Hauptklasse und diese genannten Beispiele sind aus meiner Sicht die wichtigsten und bemerkenswerten Projekteste. Dann gibt es aber natürlich auch noch eine Vielzahl von Kryptowährungen, die teilweise interessant sind, teilweise gut gedacht sind. Aber es gibt ebenso viele, die zum Beispiel nicht funktionieren. Es gibt auch sehr viele Betrügereien, wovor man auch zu Recht warnen muss, ganz klar. Also da gibt es eine sehr, sehr, sehr bunte Welt. Aber wie gesagt, die genannten Beispiele, denke ich mal, das sind Projekte, die da sind, die Bestand haben und die man sich auch durchaus zu Recht vertieft anschauen sollte.
Ja, so unterschiedlich ist der Blick dann gar nicht. Also zunächst mal würde ich nochmal klar sagen, da bei uns aber glaube ich auch eigentlich keine Währung. Also eine Währung hat gewisse Grundeigenschaften, die in der Regel von den Kryptowährungen, auch wenn man es immer so nennt, nicht erfüllt werden. Da ist eine gewisse Stabilität, da ist eine gewisse allgemeine Akzeptanz. Also es gibt eine Reihe von Kriterien, wo man sagen würde, eigentlich keine Währung. Der zweite Punkt ist aber sicherlich doch so natürlich gedacht gewesen. Wir sehen ja Beispiele El Salvador. Wir haben einen Kollegen, der daherkommt, der bei uns im Digitalisierungsprojekten arbeitet. Dort, wo es eben diese Infrastrukturen nicht gibt, kann das durchaus valide sein. Er erzählt immer dann die Geschichten von der Frau, die am Strand Eis verkauft und sich auf DeFi-Plattformen mithilfe von Bitcoin refinanziert. Also ganz beeindruckend. Scheint also dann, wenn es die Infrastruktur nicht gibt, dann doch einen validen Einsatzbereich zu geben und dann natürlich aus Sicht von jemandem, der sich mit Anlage von Geld beschäftigt, natürlich kann man es als spekulative Assetklasse dann auch eben entsprechend verwenden als Anleger. Für eine professionelle Sicht, aus unserer Sicht, kommt es immer darauf an, bietet es einen Mehrwert gegenüber den bestehenden Dingen, also ist das Risiko-Ertragsverhältnis besser, ist es unkorreliert zu bestehenden Investments, da bietet es leider die Vorteile bisher nicht, das heißt, wir würden es nicht in Fonds integrieren. Wir würden auch niemanden beraten. Ist auch klar, glaube ich, bei unserer Kundenstruktur. Aber ich denke, der eine oder andere Kunde könnte für sich dann gerne den Willen haben und dann gilt es, das auch abzubilden.
Deutet im Prinzip nochmal auf die Definition hin, auf die Entwicklung, die Professor Sander am Anfang unseres Podcasts schon erwähnt hat, die Abbildung von Werten im digitalen Raum. Jetzt steht die Frage, wenn wir Werte im digitalen Raum abbilden, wenn Kryptowährungen wie Bitcoin mehr oder minder sowas wie Gold ist, Commodity. Welchen Sinn ergibt es, dass jetzt, wie von Professor Sandner erwähnt, die Europäische Union, die EZB, an einem digitalen Euro arbeitet?
Ja, wir differenzieren gerne und ich glaube, es macht die Fachwelt immer zwischen, ist das jetzt ein digitaler Euro für uns Privatkunden, also Retail, oder ist es ein digitaler Euro für Wholesale, also Geschäfte, Interbanken zum Beispiel oder andere größere Marktteilnehmer. Der zweite Teil ist eigentlich relativ einfach gesagt. Es gibt im Wertpapiergeschäft eine wunderbare Regel. Ich gebe Ihnen erst die Wertpapiere, wenn Sie mir das Geld geben, also Zug um Zug nennt man das. Und ich habe heute eigentlich de facto das Problem, dass ich kein Geldmittel habe. Ich habe zwar ein digitales Wertpapier, aber ich habe keinen digitalen Euro, um diese Transaktionen Zug um Zug zu setteln. Das ist eine große Limitierung. Wir hatten uns gerade unterhalten vorher drüber, dass wir zum Beispiel in der Schweiz das jetzt sehen über die Schweizer Nationalbank und das einen Riesenunterschied ausmacht. Also insofern, Sie hören raus, wir wären totaler Fan für eine Wholesale-seitigen digitalen Euro. Auf der Retail-Seite stellen sich, glaube ich, alle zunächst mal die Frage, was ist eigentlich der Mehrwert für den Endkunden? Wir gehen heute schon mit dem Handy zum Bäcker und halten es an das Zahlungsterminal und Ähnliches. Ich glaube, es ist schwierig, einem Endkunden zu erklären, dass ja eine Forderung gegen die Zentralbank ist und deswegen vielleicht etwas sicherer ist. Das ist, glaube ich, was für uns Experten sozusagen. Und insofern ist für mich das größte Argument beim Retail-digitalen Euro ist die Frage der Souveränität in Zahlungsverkehrssystemen. Natürlich haben wir die Situation, dass wir heute auf den PayPals, den Mastercards, den all diesen Zahlungsschemes, wie man das so schön nennt, unterwegs sind und die eben natürlich primär amerikanischer Hand sind. Von daher, glaube ich, hat das einen gewissen geopolitischen Sinn. Und wenn ich dann sehe, dass aus dem asiatischen, chinesischen Raum dann auch die Avancen kommen, dass man doch digitalen Rimbi oder Ähnliches verwenden könnte, dann glaube ich, ist auch aus dem Punkt heraus sinnvoll. Aber ich glaube, ein Retail-Kunde will jetzt keinen großen Unterschied sehen.
Ja, also vielleicht noch ein, zwei Aspekte da zusätzlich. Das, was die EZB macht, aus meiner Sicht, ist quasi so ein bisschen der Einstieg in den privaten Zahlungsbereich. Und damit kann man das, was die EZB macht, eigentlich ganz, ganz, ganz grob vergleichen mit einer Debitkarte. Ich glaube, das Bild einer Debitkarte wirklich ganz grob hilft, zu verstehen, in welche Richtung die EZB möchte. Sie möchte letztendlich ihren Euro damit auch in das Handy, in das Smartphone integrieren, damit ich in Zukunft nicht mehr per heutiger Mastercard Visa bezahle, sondern in Zukunft eben mit dieser dort neu entstehenden Zahlungsinfrastruktur. Ist aber noch Jahre hin, bis es kommt. Ursprünglich hatte die EZB gesagt, dass es 2026 soweit sein soll. Das Brett ist aber schon sehr, sehr, sehr dick. Ich persönlich bin eigentlich eher der Meinung, dass es dann noch ein, zwei Jahre länger dauern wird, bis die EZB ihren digitalen Euro aufgleist. Es gibt auch Ängste oder Sorgen, die teilweise hier zu Recht artikuliert werden von der Gesellschaft oder auch von Verbänden, nämlich das Thema Privatsphäre muss wirklich durchleuchtet werden, damit diese Systeme hier wirklich gut gebaut sind. Da scheint die Europäische Kommission ganz gut drauf zu achten. Ansonsten ist dem, was der Herr Kapfer gesagt hat, nichts hinzuzustimmen. Nur vielleicht noch ein letzter Punkt, der digitale Euro von der EZB und Bitcoin oder Ethereum und andere Kryptowährungen, das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Also, dass jetzt der digitale Euro entsteht, um letztendlich dem Bitcoin etwas entgegenzusetzen, das macht von der Argumentation überhaupt gar keinen Sinn, weil Bitcoin eben eher verstanden werden muss als beschränktes Asset mit 21 Millionen digitales Gold. Ethereum als Finanzinfrastruktur hatten wir schon. Wenn dem digitalen Euro von der EZB etwas ähnlich sein könnte, dann wären es eben die vorher genannten Stablecoins, also quasi der Euro auf Blockchain-Basis, wie ihn jetzt so der ein oder andere Player in Europa so langsam plant.
Es klang eben sehr stark nach Disruption, kill the middleman. In dem Moment, wo die EZB quasi ein Tool hat, dass der Verbraucher nutzen kann wie eine Debitcard, daraus halt Forderungen gegen die EZB entstehen, steht die Frage, Herr Kapfer, braucht es dann noch Banken? Braucht es dann noch Intermediäre im geschäftlichen Bereich?
Ja, ich glaube, wenn ich es etwas allgemeiner sagen darf, wir kommen immer schnell drauf, dass wir von der technologischen Möglichkeit dann sagen, dadurch entfällt die eigentliche Bankdienstleistung. Das ist aus meiner Sicht viel zu kurz gesprungen. Natürlich habe ich jetzt ein anderes Zahlungsmittel, aber die Frage ist ja, wie bildet sich das jetzt ab in Prozessen? Wie können Sie das im täglichen Leben verwenden? All diese Dinge müssen ja auch abgebildet werden und dafür wird es weiter auch Banken brauchen. Aber natürlich wird die Rolle der Bank sich komplett ändern. Also das glaube ich auch so das generelle Motto. Ich bin immer stärker davon überzeugt, dass wir eine volkswirtschaftliche Rolle haben, ob es nun die vorhin die Kreditversorgung war, die Versorgung mit Anlagemöglichkeiten. All diese Funktionen sind weitergegeben, sehen aber natürlich mit den technologischen Möglichkeiten ganz anders aus. Deswegen bin ich auch ein bisschen unzufrieden mit dem einen oder anderen Kollegen in meiner Branche, die es dann immer gleich selber wegreden. Technologie wird immer wichtig. Immer wichtiger als Inputfaktor für unsere Leistung, aber ersetzt die Leistung nicht.
Und noch ein Punkt dazu, also Innovation wird seit jeher immer aus dem Privatsektor vorangetrieben, dass der Staat innovative Produkte und Dienstleistungen aufgleist, ist zwar theoretisch möglich, aber meistens funktioniert es nicht. Das haben wir immer wieder gesehen. Und jetzt gerade zum Thema digitaler Euro, wo kommt denn der Euro rein und wo muss er denn eigentlich rein, damit wir ihn denn potenziell überhaupt benutzen können? Mal also die Frage zur Seite gerutscht, ob wir den digitalen Euro überhaupt brauchen oder nicht, weil wir können ja heute schon digital bezahlen. Apple Pay, Google Pay, Mastercard, Visa, EC-Karte und ähnliches funktioniert ja schon. Wir brauchen den digitalen Euro nicht unbedingt Stand heute, aber das wird man noch ausdiskutieren. Aber die Frage ist ja, wie kommt der digitale Euro von der EZB tatsächlich in das Smartphone rein, damit ich ihn verwenden kann? Ja, die EZB möchte eine eigene App bauen, das wäre dann sowas wie PayPal. Da bin ich wirklich gespannt, wie diese App dann funktioniert, weil es eben nicht trivial ist, so eine App aufzubauen. Das kostet viel Zeit, viel Geld und scheitert ja auch manchmal. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass der digitale Euro schlicht und ergreifend in die heutigen Online-Banking-Apps rein muss. Also da, wo ich mein Girokonto anschauen kann, wo mein Gehalt draufkommt, da muss irgendwo der digitale Euro mit reinprogrammiert werden. Das ist die Aufgabe der Banken, das so zu machen, dass wir es auch als Menschen mit verschiedenen Hintergründen, Altersklassen und so weiter unkompliziert benutzen können. Und ich hatte letztens auch einen Vortrag mal gehört, was für unglaubliche Betrügereien passieren durch Scams von Leuten, dass vorgegeben wird, dass ein Familienmitglied einen Unfall hat und jetzt hier 5.000 Euro überwiesen werden müssen und so weiter und fort. Es sind oftmals, oder so wie ich das verstanden habe, die Banken, die dafür gerade stehen, diese Fälle zu lösen, den Kunden zu warnen, die Überweisungen teilweise zu blockieren, damit es nicht zu Betrügereien kommt und so weiter. Da steckt unglaublich viel unter der Haube an innovativer Kraft, künstliche Intelligenz, Algorithmen und so weiter. So wie ich das wahrnehme, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten, das sind Innovationen, die aus dem Privatsektor kommen und kommen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Staat als Innovator in ebenfalls gleicher Qualität leisten kann.
Herr Kaffer, Sie haben eben sehr stark zugestimmt, was jetzt die Innovationskraft angeht. Ich weiß aber von Ihnen, dass Sie bei aller Skepsis dem digitalen Euro durchaus Positives abgewinnen können.
Ja, also vielleicht kann ich nochmal, warum habe ich da so zugestimmt? Sie müssen allein nur den Zeitraum für den digitalen Euro nehmen und hat nichts mit Innovation zu tun. Wenn man sich heute über agile Prozesse und Ähnliches unterhält, dann hätte man am liebsten einmal im Monat eine Innovation. Und hier reden wir über die Zeiträume, die Professor Sandner gesagt hat. Also insofern aus meiner Sicht könnte man mathematisch sagen, der Zeitraum, geplanter Zeitraum, Euro ungleich Innovation. Der zweite Punkt ist aber genau das, was Sie gesagt haben, was sie vorhin mal sagte, wie bezahle ich denn den digitalen Wert in dem digitalen Ökosystem? Also gehen wir sogar mal weg vom Wertpapier, wenn wir vorhin bei den anderen Beispielen sind. Wenn wir ein Geschäft dann abschließen wollen, wie bezahle ich Ihnen das denn? Und heute sind das dann all diese lustigen Methoden, wo man versucht, sich seine eigenen Coins zu generieren. Also sie legen dann tatsächlich heutiges Geld aufs Konto, ich sperre das, generiere generiere intern so eine Art digitalen Euro, ist übertrieben, einen Coin. Und gegen den kann ich innerhalb meiner eigenen Systeme dann den Austausch Wert gegen Geld sozusagen darstellen. Aber es bringt natürlich nichts, wenn wir jetzt übergreifend sein wollen über verschiedene Institutionen. Und deswegen ist das Vorhandensein einer, wir nennen das als Banker immer Geldseite zu der Stücke-Seite, wenn man mal in dem Slang der Banker bleibt, das fehlt einfach ein Bein sozusagen der Transaktion, solange wir nicht einen digitalen Euro haben.
Der digitale Euro, Professor Sandner hat es angedeutet, wird ja auch mit Skepsis in der Bevölkerung gesehen. Da gibt es Ängste, die damit verbunden sind. Gleichwohl kann man ja auch sagen, jede Entwicklung in diese Richtung sieht im ersten Moment aus wie ein Gegenentwurf zu klassischen Kryptoeinheiten, Kryptowährungen, die ja als, sag ich mal, Nukleus, als Kern des Ansatzes immer mit drin haben, dass es dezentral organisiert ist. Hier gibt es eine zentrale Lösung, die angestrebt wird. Was wären denn die Vorteile? Was wäre das, wo ich sagen könnte, es hat auch Sinn für den Endverbraucher, dass es sowas gibt, was eben nicht dezentral ist, sondern tatsächlich wieder von, sagen wir mal, einer Zentralbank gesteuert wird?
Ja, ich glaube, und da kann Herr Sandner sicherlich gut ergänzen, ich glaube, diese ganze Philosophie, ich kann alles dezentralisieren, ich brauche keine zentralen Institutionen mehr, die ist aus meiner Sicht sehr stark aus der Technologiebrille getrieben. Also geht es ja fast so in Überleitung zu DeFi. Da muss ich sagen, wenn ich jetzt dann denke, der gesamte Kreditmarkt findet nur noch statt, indem sich zufällig Menschen auf Plattformen finden, das halte ich für zweifelhaft. Der Handel von Wertpapieren erfordert ja Liquidität. Irgendwer muss ja verkaufen wollen, wenn ich kaufen will. Das kommt auch nicht einfach so zustande, sondern dadurch, dass ich einen Marktplatz habe, auf dem Liquidität entweder, weil viele beteiligt sind oder weil es Liquiditätsprovider gibt. Und so glaube ich, ist der, also ich zumindest bin relativ kritisch, dass man bei DeFi sagt, ich kann das ganze Finanzsystem mit zentralen Institutionen ersetzen. Ich kann sehr wohl die Dezentralität der Blockchain nutzen, um Dinge einfacher zu machen, aber darauf gibt es immer noch bestimmte Akteure aus meiner Sicht, also das so als generelle Anmerkung und genauso sehe ich dann auch beim Euro, eine Zentralbank hat ja durchaus sehr, denke gerade wir Deutschen denken so, ehrenwerte Funktionen wie Geldwertstabilität sicherstellen und ähnliches, Geldmenge steuern, das sind ja ein paar Dinge, wo wir sagen, das sind eigentlich Dinge, wo wir mit groß geworden sind in Deutschland und ich glaube, da macht es auch Sinn, wenn es eine Zentralbank macht. Bei Libra oder Ähnlichem haben wir dann, glaube ich, relativ schnell, das war zumindest einer der Aspekte, die mir aufgefallen sind, gesehen, wenn das größer werden würde und der Stablecoin durch ein Portfolio von anderen Assets abgedeckt ist, dann wäre dieses Portfolio sehr schnell sehr, sehr groß geworden, beziehungsweise ich glaube, wir haben bestehende Coins, bei denen wir dann über Größen von Portfolien hinter dem Stablecoin von 100 Milliarden reden. Also insofern, da ist mir schon wohler, wenn das dann eine Zentralbank macht.
Das heißt im Zweifelsfall eher Regulierung als Schwarmintelligenz.
Es ist, glaube ich, eine enorm schwierige Balance dazu zu finden. Natürlich ist die Schwarmintelligenz der Grundgedanke dahinter und das nicht nur im Finanzmarkt, so versuchen auch moderne Organisationen, wie wir als Deka zum Beispiel, eben sehr viel stärker die Schwarmintelligenz zu nutzen. Aber ich glaube, es gibt einfach Funktionen, die sind jetzt immer wieder bei diesem Thema, was ist technologisch möglich und was ist betriebswirtschaftlich, volkswirtschaftlich sinnvoll. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder dabei, dass man doch zentrale Instanzen braucht. Also ja, theoretisch brauche ich keine Zentralverwahrer mehr. Das sind ja heute die Clearstreams und alle anderen dieser Welt, die die Wertpapiere verwahren. Will ich, dass das 1000 verschiedene Unternehmen in Europa machen als Regulator? Ich weiß es nicht, weil da liegt sehr, sehr viel Wert. Und diesen Wert würde ich gerne in Unternehmen haben, die ich als Regulator, Gesetzgeber sehr gut kontrollieren kann. Und deswegen werden es wahrscheinlich am Ende wenig bleiben, auch wenn es technisch anders möglich wäre. Also insofern, ich glaube, wir müssen ein bisschen erwachsener werden im Sinne von technologische Möglichkeit versus was ist sinnvoll. Und jetzt nicht, weil wir unsere Rolle bewahren wollen, sondern weil es da ökonomisch auch einen gewissen Sinn dahinter gibt.
Stichwort erwachsen werden, das ist das, was wir ganz am Anfang hatten, auch mit Blick auf den Digital Asset Monitor. Das Erwachsensein, wie wird es aussehen, Professor Sandner?
Um das jetzt einfach mal konkret zu machen, Ich glaube, dass zunehmend mehr Wertpapiere digital begeben werden. Das hat man dieses Jahr schon gesehen. Das müsste dann nächstes Jahr noch deutlich stärker sein. Wir sehen es im Bereich der Krypto-Assets, dass hier auch ETFs gebaut werden, um quasi einen Krypto-Wert einzuhüllen in eine Form, die dann letztendlich auch konform ist, um in Bankdepots eingebucht zu werden. Das ist eine neue Entwicklung, die man ganz deutlich sehen kann. Wir sehen, dass große Finanzorganisationen aus Europa sich mit dem Stablecoin beschäftigen und zwar primär deswegen, dass der Stablecoin am Anfang jetzt mal in der Generation 1 auf Kryptobörsen eingebucht werden kann. Ja, dass quasi eine etablierte Finanzorganisation ein Stablecoin, ein Euro-Stablecoin herausgibt, damit dieser auf Kryptobörsen eingebucht werden kann. Das ist eine Entwicklung, die hätte ich so nicht erwartet. Also da treffen sich so langsam zwei unterschiedliche Welten. Das fand ich sehr interessant. Und so wird es weitergehen. Vielleicht nochmal ein Beispiel. Vielfach werden digitale Wertpapiere heute ja technisch auf Ethereum-Basis abgebildet. Ethereum ist eine Kryptowährung. Wer hätte denn vor 4 Jahren gedacht, dass ein Wertpapier konform mit dem deutschen Gesetz oder mit europäischen Gesetzen auf einer verrückten Plattform abgebildet wird, die Ethereum heißt. Das wäre vor 4, 5 Jahren undenkbar gewesen. Heute hinterfragt es keiner mehr. Das ist für den Gesetzgeber in Ordnung, für die Banken ist es in Ordnung und das ist quasi Common Sense geworden. Und so geht es weiter, aber das war vor einigen Jahren undenkbar.
Herr Kapfer, das Erwachsensein der digitalen Assets, wie sieht's aus?
Ja, ich habe eine Lieblingszahl und die heißt, dass die EZB sagt, längerfristige Wertpapiere, die in Euro denominiert sind oder auf Euro lauten, um es einfacher zu formulieren, gibt's 20.000 Milliarden in Europa. Das heißt also, wir haben einen riesigen Markt an Wertpapieren und ich gehe stark davon aus, nach allem, was wir eben wieder diskutiert haben, über Vorteile, über Möglichkeiten, dass der Anteil der digitalen Wertpapiere darin sehr schnell wachsen wird. Und dieses schnelle Wachstum, da kann man jetzt sagen, das dauert über die Zeit, aber die absolute Zahl, nachdem man eben mal die Grundzahl gehört hat, wird natürlich relativ schnell groß sein. Und von daher wird es dann normaler Bestandteil der Prozessketten werden. Ich hatte mich neulich mal mit einem anderen Marktteilnehmer unterhalten, ist jetzt auch wieder für Connoisseure der Operations, hat gesagt, ist jetzt auch nichts anderes als von der Streifbandverwahrung zur Giro-Sammelverwahrung zur digitalen Verwahrung. Also ein bisschen zu sagen, es wird ganz normaler Bestandteil der Prozessketten werden, weil sich eben die Vorteile durchsetzen und weil wir, glaube ich, auch den Rahmen gut gesetzt haben. Professor Sonnen hat es gesagt, ich schaue da auch manchmal geopolitisch drauf. Wir haben schon in Europa insgesamt, aber in Deutschland mit dem elektronischen Wertpapiergesetz Rahmenbedingungen gesetzt, mit denen wir dann durchaus mal bei Innovationen auch vorne dabei sein könnten. Und das wäre für mich wichtig, dass wir das auch so weiter wie als Industrie, als Ökosystem, System gemeinsam mit der Wissenschaft, mit Fintechs dann auch so vorantreiben können. Denn die USA haben sich so ein bisschen verstrickt in ihren Streit zwischen den Regulierungsbehörden, wer das Thema eigentlich reguliert, sind sehr stark aus meiner Sicht auf der Coin-Seite unterwegs gewesen. Und hier besteht, glaube ich, eine klare Möglichkeit, mal den europäischen Kapitalmarkt auch etwas besser zu positionieren auf der globalen Landkarte.
Das ist schon mal ein schöner Ausblick. Wie das ganz konkret aussieht, werden wir in den nächsten Episoden uns genauer anschauen. Wir schauen auf Use Cases und werden noch ein bisschen tiefer einsteigen. Für diese Episode ganz herzlichen Dank an Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School und Daniel Kapfer von der Deka.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Das war Next Level Banking, der Deka-Podcast zu Technologie und digitalen Assets. Daniel Kapfer, im Gespräch.